Hallo und herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
Ich bin Anselm.
Und der Sommer ist vorbei. Wir sind quasi mitten im Winter. Und welches Thema bietet sich da besser an, als mal über die Arbeit der Wasserwacht zu sprechen? Wir haben schon mal eine Folge aufgenommen zu der Arbeit der Bergwacht. Wenn euch das interessiert, hört da mal rein. Aber heute werden wir herausfinden, wie denn die Badesaison dieses Jahr aus Sicht der Wasserwachtler gelaufen ist. Und gibt es eigentlich auch im Winter Arbeit für die Wasserwacht? Das ist etwas, was mich auf jeden Fall sehr interessiert. Und dazu sprechen wir mit Jule Heuchert von der Wasserwacht am Wörthsee. Da kannst du uns gleich nochmal korrigieren, ob das korrekt ist. Über die Arbeit, die Saison, die Herausforderungen und auch die Tipps, die wir als SchwimmerInnen oder sogar Nicht-SchwimmerInnen beim Baden im See berücksichtigen sollten. Deswegen, Jule, danke, dass du dir im Winter die Zeit für diese Podcast-Folge nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, bei euch hier zu sein heute.
Wir sind auch schon ganz gespannt, was du uns alles erzählen wirst. Aber vielleicht zu Beginn, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
Ja, also ich bin Jule Heuchert, aktuell stellvertretende Vorsitzende von der Wasserwacht Wörthsee. Der Wörthsee, nicht zu verwechseln mit dem Wörthersee, ist ein kleiner See im Südwesten von München. Und ja, eine meiner Hauptaufgaben ist auch eben die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aber eben auch ganz viele andere Themen, die so tagtäglich natürlich bei uns anfangen. Und ja, auch hier natürlich bis zum regulären Wach- und Einsatzdienst, also sehr, sehr vielfältig.
Das heißt, wie hoch ist die Chance, dass du gleich los darfst, während wir die Podcast-Folge aufnehmen?
Naja, nachdem es heute schon ein bisschen kälter ist und jetzt auch schon dunkel, nicht ganz so hoch. Nichtsdestotrotz sind wir auch um die Jahreszeit tatsächlich auch im Einsatz. Gerade an so sonnigen und windigen Tagen wie heute sind natürlich schon auch noch ein paar Surfer auf dem See unterwegs. Und da ist immer die Möglichkeit, dass dann doch mal was passiert und wir dann kommen, um zu helfen.
Du sagst, es ist dunkel. Ich hoffe, es sind keine Surfer mehr unterwegs. Jule, was macht ihr denn eigentlich? Was ist die Aufgabe der Wasserwacht?
Unsere Hauptaufgabe ist einfach grundsätzlich erstmal die Prävention des Ertrinkungstods. Das ist erstmal ein bisschen abstrakt. Was heißt das? Auf der einen Seite machen wir aktiven Wachdienst, aktive Wasserrettung. Das heißt, es gibt Wasserwachten an Seen, die sind dort am Wochenende, an Feiertagen vor Ort und sorgen dort für die Sicherheit. Oder eben Wasserwachten auch, die in Schwimmbädern vor Ort sind. Aber auf der anderen Seite heißt es zum Beispiel auch präventive Arbeit. Das heißt Schwimmkurse, die ausgerichtet werden, Aktionstage zum Beispiel für Kinder an Grundschulen. Ja, es gibt so eine Aktion von der Wasserwacht Bayern, die nennt sich Bayern schwimmt, wo es auch eben darum geht, Kindern das Schwimmen näher zu bringen. Und das sind so die großen Aspekte, sage ich, auf der einen Seite die ganz aktive Arbeit, die wir machen, und auf der anderen Seite die präventive Arbeit, die wir machen. Und die Wasserwacht ist eben nicht eigenständig, sondern wie die Bergwacht, mit der habt ihr ja schon gesprochen, ein Teil des Roten Kreuzes. Und da haben wir dann eben auch diesen Fokus der Menschenrettung. Genau.
Jetzt habe ich ja so ein bisschen im Vorfeld recherchiert und habe so einen Zeitungsartikel gefunden, dass du irgendwie seit du 14 bist bei der Wasserwacht bist. Jetzt interessiert mich natürlich, wie bist du dazu gekommen? Also ist das so bei euch im Umfeld irgendwie ein klassisches Hobby? Ich gehe jetzt mal zur Wasserwacht mit im Teenageralter. Und was war so deine Motivation, damit zu beginnen?
Also ich hoffe natürlich, dass es inzwischen natürlich das klassische Hobby ist, wenn man am Wörthsee wohnt, zur Wasserwacht in die Jugend zu gehen. Aber nee, damals bin ich tatsächlich frisch nach Wörthsee gezogen und hatte eine Freundin, die kannte ich aus der Schule. Wir waren dann ganz zufälligerweise Nachbarinnen und ich war neu im Ort, kannte mich natürlich noch nicht so aus. Und dann hat sie gemeint, du, ich bin da in der Wasserwacht. Ich hatte damals auch noch überhaupt gar keine Vorstellung oder Konzept im Kopf, was macht die Wasserwacht eigentlich, was ist die? Also ich habe die natürlich gesehen. Wir haben ja in der Region auch schon vorher gewohnt. Und dann hat sie gemeint, du komm halt einfach mal mit zur Jugend. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Wir sind da runtergespaziert zur Jugendstunde und jetzt 15 Jahre später bin ich immer noch mit dabei und habe total viel Spaß und bin jetzt stellvertretende Vorsitzende, also irgendwas hat der Laden, der mich gehalten hat. Ja, das ist eigentlich so meine Beweggründe. Zusätzlich dann dazu, dass mir die Gemeinschaft damals als Jugendliche total viel Spaß gemacht hat mit den Leuten, war für mich tatsächlich noch so ein bisschen der persönliche Antrieb. Mein Opa, der durch diverse Vorerkrankungen wieder schon ein paar Sachen mitgemacht hatten, und für mich hat es einfach damals wahnsinnig viel bedeutet, dort erste Hilfe zu lernen, das Gefühl zu haben, ich kann dann in einer Situation eingreifen und ihm helfen. Und das war für mich dann dieser zusätzliche Antrieb zu sagen, ich möchte da bleiben, das Lernen und das Wissen und das Gefühl haben, ich kann da wirklich agieren. Und das ist dann halt praktisch auch so, sag ich mal, von dem Startpunkt von meinem Opa aus sich ausgeweitet, dass ich einfach für mich gemerkt habe, es macht mir grundsätzlich total viel Spaß und interessiert mich mega das Thema.
Die Jugendstunde klingt total super.
Ja, also es sind ganz viele unterschiedliche Sachen, was wir da gemacht haben. Natürlich irgendwie von wasserwaschspezifischen Themen zu einfach mal irgendwie Pizza backen oder in dem Alter noch irgendwie, weiß ich nicht, Werwolf spielen, was man mit 14 irgendwie macht. Ja. Ganz unterschiedliche Sachen, aber natürlich auch Schwimmtraining und Rettungsschwimmtraining. Ganz viele unterschiedliche Dinge. Und da einfach die Balance da, wie man sagt, man hat da eine coole Gemeinschaft und du lernst auf der einen Seite so spielerisch Erste Hilfe, stabile Seitenlage, aber eben auch Rettungsschwimmen und hast dann diese Balance. Und dann backen wir einfach mal Pizza oder machen mal den Filmabend. Der hat mich damals irgendwie als Jugendliche total gecatcht. Und genau das probieren wir jetzt auch in unserer aktuellen Jugend da zu transportieren und da die ganzen Jugendlichen und Kids zu catchen zu uns zur Wasserwacht.
Das catcht mich jetzt auch als Erwachsener. Ich bin kurz davor, mich anzumelden.
Das kann bei uns jeder mitmachen.
Werwolf darf man vielleicht kurz, es ist jetzt nicht, ihr bildet nicht Leute zum Ungetüm des Werwolfs aus, sondern Werwolf ist ein Gruppenspiel, was man unter Jugendlichen spielt. Genau. Hast du denn vorab schon irgendwie Bezug zu Wasser gehabt?
Ich bin ja auch ein totaler Wassermensch. Also ich schwimme total gerne, ich bin total gerne am See. Laut den Erzählungen von meinen Eltern schon als kleines Kind, sobald ich Wasser gesehen habe, einfach geradeaus reingerannt. Und dann war das dann noch der zusätzliche Faktor, einfach zu sagen, okay, dann bin ich in dem Hobby auch noch die ganze Zeit im Wasser und kann schwimmen. Das hat dann einfach die Begeisterung, sage ich nur mal, noch befeuert.
Cool.
Jetzt hast du ja gerade schon das Thema Gemeinschaft angesprochen. Wie darf man sich euer Team vorstellen? Also wie groß ist das? Welches Alter haben die? Sind es mehr Mädels, mehr Jungs? Irgendwie ist es vom Alter 10 bis 80 oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also im Prinzip sind wir total gemischt und es kommt bei jeder Ortsgruppe ganz drauf an. Also man kann es auch nicht so pauschal sagen, so sieht jetzt eine Wasserwachs-Ortsgruppe aus. Wir in Wörth, sie sind tatsächlich ein relativ junges Team. Also unser Durchschnittsalter ist auf jeden Fall unter 30.
Krass.
Wir haben das Glück, dass wir gerade auch total viele Jugendliche haben, die nachkommen bei uns tatsächlich. Wir sind komplett divers, also sag ich mal, trotzdem auch, was das Alter betrifft, was die Leute so in ihrem, sag ich mal, Hauptberuf eigentlich machen und die Interessen und auch vom Geschlecht her total durchgemischt. Bei uns anfangen kann man ab der ersten Klasse. Sagen wir immer so. Und wir haben praktisch eigentlich ein bisschen eine getrennte Jugend und dann wirklich die den aktiven Dienst machen. Und dann haben wir praktisch Kinder- und Jugendgruppen, die haben immer wöchentliches Training und dann gibt es den Zeitpunkt, da wirst du dann 16, da gehst du dann in den aktiven Dienst über. Die Zeit davor bist du dafür ausgebildet, dass du schon die ganzen Grundlagen hast und ab 16 darfst du dann bei den Aktiven, also bei den Erwachsenen im Wachdienst dann praktisch mitmachen. Das heißt, wir haben dann da mit dem Wachdienst 16-Jährige, die natürlich irgendwie mit 50-Jährigen zusammen Wachdienst machen. Das ist super durchmischt, das ist super spannend und auch durch die ganzen unterschiedlichen Leute, sage ich mal, in unterschiedlichen Lebenslagen und mit unterschiedlichen Interessen, lernt man immer super viel und es ist immer ein total toller Austausch, auch einfach mit den Leuten, die dort vor Ort sind.
Total. Was lerne ich denn bei euch in der Ausbildung? Wie sieht denn sowas aus?
Ja, also es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen, die man bei uns tatsächlich lernt. Das ist sehr, sehr vielseitig und kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wann man einsteigt. Aber im Prinzip gibt es bei uns zwei Komponenten. Das eine ist die, sag ich mal, technische Rettung, ob das jetzt eine Rettung von Personen ist oder eine Bergung von zum Beispiel Segelbooten. Und der zweite Teil ist diese medizinische Betreuungsschiene. Weil ein Wasserwacht, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist Teil des Roten Kreuzes. Wir sind auch Teil vom aktiven Rettungsdienst. Das heißt, nachdem wir jetzt eine Person aktiv aus dem Wasser gerettet haben, zum Beispiel von einem gekenterten Segelboot oder einfach nur, es war ein Schwimmer in Not oder ein Surfer im Sturm, Segel kaputt, man weiß es nicht. Wir dann die Patienten zu uns an Bord nehmen, wir sie dann erstmal noch medizinisch versorgen und eben dann, wenn sie es brauchen, an den Landrettungsdienst entsprechend übergeben und eben auch mit dem zusammenarbeiten. Das heißt, man lernt auf der einen Seite die ganzen rettungsschwimmerischen Komponenten, angefangen jetzt normal beim, sage ich mal, deutschen Rettungsschwimmabzeichen, das zum Beispiel auch Lehrer brauchen, bis hin dann zu den wirklich wasserwachspezifischen Ausbildungen, die nennen es dann zum Beispiel ein Rettungsschwimmer am Wasserrettungsdienst, bis hin zum Wasserretter. Dann brauchen wir natürlich auch Leute, die unsere Boote bedienen, also gibt es auch Bootsführer oder Rettungstaucher, so ganz unterschiedliche Sachen da zur technischen Rettung. Was mache ich bei einem Segelboot? Was mache ich bei einem Surfer? Worauf muss ich achten bei unterschiedlichen Wetterbedingungen zum Beispiel? Und dann der andere Aspekt, wirklich die medizinische Versorgung von den Patienten. Was sind so klassische Einsätze, die bei uns auftreten können, Erkrankungen, die Patienten haben? Wie behandle ich die im Wasser, was ist der besondere Aspekt des Wassers dann an Land, worauf muss ich achten, wenn ich diesen Patienten an den Rettungsdienst übergebe, welche Informationen brauchen die noch, weil wir einfach Bestandteil der normalen Rettungskette sind. Also zwei ganz unterschiedliche Aspekte. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch den Teil des Naturschutzes. Wasserwacht ist halt auch als Aufgabe, den Naturschutz, sich für den Naturschutz einzusetzen. Das heißt, auch in dieser Richtung lernen wir dann auch oder sagen wir, bilden wir dann auch unsere Kinder und Jugendlichen dann zum Beispiel auch schon aus, dass da einfach ein anderes Bewusstsein auch für da ist.
Wie gestaltet ihr denn diesen Naturschutz? Also auf die anderen Aspekte kommen wir gleich noch ausführlich, aber gerade ist Naturschutz, wie sähe sowas in der Praxis aus?
Ganz unterschiedlich. Zum Beispiel haben wir jetzt mal ganz spezifisch auf dem Wörtchen angeschaut, was leben hier eigentlich für Fische. Na, dann haben wir Mitglieder, die dann, sag ich mal, Familienangehörige haben im Fischereiverein bei uns am See, die dann da Informationen für uns eingeholt haben. Dann haben wir das mit den Kindern und Jugendlichen, sind wir das durchgegangen, in Form von einem Memory zum Beispiel, dass sie dann einordnen sollten, wo glaubt ihr, leben diese Tiere im See? Also mit Seekarte ausgedruckt, dann sollten sie da mal hinzeichnen oder einzeichnen, wo glaubt ihr denn, leben diese Tiere hauptsächlich? Welche Enten haben wir zum Beispiel? Aber auch einfach so Begrifflichkeiten, was bedeutet es denn, wenn es ein Gebiet ein Naturschutzgebiet ist? Warum ist ein Gebiet ein Naturschutzgebiet? Einfach um da so ein bisschen das Bewusstsein zu stärken, um auch zu verstehen, warum sind manche Gebiete geschützt und manche Gebiete zum Beispiel nicht. Und was bedeutet das? Zum Beispiel gibt es am Wörthsee eine Zone, die geschützt ist. Warum ist die denn da geschützt? Eben warum wegen dem Schilfbestand da? Was bedeutet das? Was gibt das Schilf dann praktisch für die ganze Flora und Fauna da eigentlich für eine Bedeutung?
Okay, das heißt an der Stelle, ihr helft zum einen bei dem Erhalt und dass die Natur sich so entwickeln kann, wie sie entwickeln kann, aber wahrscheinlich auch darauf aufzupassen, wenn irgendwelche Deppen da gerade durch Schilf laufen und alles kaputt trampeln, die dann darauf hinzuweisen, hey, guck mal, nicht so eine gute Idee.
Genau, also wir machen immer mal wieder so Kontrollfahrten an sehr vollen Tagen, weil wir das zum Beispiel mitbekommen, dass sie in diesem Schilfgebiet sehr gerne sich aufhalten, dass wir die Leute halt nett darauf hinweisen, dass sie die Zone bitte zu verlassen haben. Genau, aber wir sind in der Hinsicht nicht weisungsbefugt. Also wir können die Leute nur darauf hinweisen, dass sie sich hier gerade in einem Naturschutzgebiet finden.
Jetzt hast du ja schon so ein bisschen von den Einsätzen erzählt, die so aufploppen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, so von wie vielen Einsätzen sprechen wir denn da, ne? Also sitzt ihr da im Wachdienst und denkt so, ach Mann, jetzt könnte mal wieder was passieren? Oder seid ihr da richtig im Stress? Und was ist auch so das Häufigste, was passiert? Ist das dieses Segelboot oder ist das doch ein Schwimmer mit Krampf oder so?
Das kann man tatsächlich so pauschal nicht sagen und es kommt immer aufs Jahr drauf an. Wie am Wörthsee haben im Schnitt so 30 Einsätze im Jahr. Wir haben auch mal Jahre mit 50 Einsätzen. Das ist ganz unterschiedlich, aber so in 30 haben wir immer. Und was sind die meisten Einsätze, die häufigsten Einsätze, auf die wir fahren, hängt tatsächlich extrem zum Beispiel vom Wetter ab. Wenn man einen sehr heißen, trockenen Sommer hatte, wo es nicht so häufig zu Wetterumschwüngen kam und nicht so windig war, dann haben wir einfach sehr, sehr viele, sage ich mal, Hitzeerschöpfungen, Sonnenstiche zum Beispiel, aber sehr wenige Hilfeleistungen, Segelboot oder Surfer, weil einfach kein Wind da war. Und weil wir nicht diese plötzlichen Wetterumschwünge hatten, die es ja hier, sag ich mal, im Vorraum, im Alpenvorland gibt, das ist, sag ich mal, strahlender Sonnenschein und innerhalb von einer halben Stunde zieht hier das Gewitter auf und die Leute müssen schnell vom See runter und schätzen es vielleicht falsch ein und dann geraten sie eben in Seenot. Das heißt, es ist sehr unterschiedlich. Wir haben tatsächlich am Wörthsee so eine kleine Besonderheit. Der See ist ja sehr stark bebaut von auch Privatgrundstücken. Das heißt, wir werden auch immer mal wieder zu medizinischen Einsätzen in Privathäusern auch alarmiert, einfach weil wir dann schneller als der Landrettungsdienst sind und dann praktisch, bis der anrückt, schon mal Patienten betreuen, damit die schnellstmöglich eine Betreuung bekommen und die dann an den Landrettungsdienst übergeben. Es ist aber an jedem See immer ganz unterschiedlich, was die Gegebenheiten sind. Auch eine Wasserwacht, die in dem Schwimmbad ist, hat natürlich einen anderen Einsatzfokus als jetzt eine Wasserwacht am See oder eine Wasserwacht am Fluss, was natürlich jetzt hier in Bayern nicht vorkommt. Es gibt aber auch Wasserwacht am Meer. Also da hat man natürlich immer ein bisschen anderen Fokus. Aber die Einsatzzahlen so bayernweit, habe ich auch Infos gekriegt von der Wasserwacht Bayern, waren jetzt in 2023 zum Beispiel fast 4.000 Einsätze, also 3.980.
Wow.
Habt ihr denn da, wenn du jetzt schon so lange dabei bist, irgendwie die Erfahrung gemacht, dass sich die Anzahl eher erhöht oder eher verringert? Oder also, weil zum einen denke ich mir so, man hört immer wieder, ne, immer weniger Kinder können vielleicht irgendwie schwimmen oder es ist vielleicht auch mehr Leichtsinn da. Es gibt jetzt die SUP-Boards. Da sind vielleicht Leute unterwegs, die auf einem SUP-Board da fröhlich über den See paddeln, aber vielleicht gar nicht schwimmen können. Ich weiß nicht, wie oft da so ein SUP-Board irgendwie die Luft verliert, aber früher war es die Luftmatratze, wo man gesagt hat, als Nichtschwimmer auf gar keinen Fall mit der Luftmatratze mitten auf den See. Also merkt ihr da so ein bisschen eine Veränderung an der Zahl oder der Art von Einsätzen?
Also wir merken eine gewisse Veränderung seit der Pandemie, weil sich bei vielen Leuten das Freizeitverhalten daran verändert hat, dass sie einfach mehr rausgehen, regional auch mal an den See gehen oder wie zum Beispiel auch mehr in die Berge gehen. Einfach aus dem Kontext, dass dann da mehr Touristen oder einfach mehr Leute in ihrer Freizeit auch mal an den See baden gehen. Das auf jeden Fall. Wir merken natürlich so Trendsportarten, wie jetzt ein SUP oder so, was du gerade schon erwähnt hattest. Natürlich haben wir da jetzt mehr Einsätze mit als noch vor 10 Jahren, weil da gab es die da einfach noch nicht so sehr. Mhm. Und es ist schon natürlich so, dass es einen gewissen Rückstau einfach an zum Beispiel Kindern gibt, die nicht schwimmen können, weil einfach während der Pandemie keine Schwimmkurse stattgefunden haben. Und dieser Rückstau, dieser massive Rückstau, der muss erstmal aufgeholt werden jetzt. Und es gibt super lange Wartelisten und das wird natürlich verstärkt durch solche Faktoren, wie dass Bäder geschlossen werden, dass es einfach generell zu wenige Schwimmflächen und zu wenige Schwimmzeiten gibt. Und eine Aufgabe der Wasserwacht ist es natürlich da auch, was ich vorhin schon gesagt habe, dagegen zu wirken durch Schwimmkurse. Und da gibt es jetzt ein neues Konzept von der Wasserwacht Bayern. Das nennt sich Bayern schwimmt. Das findet jedes Jahr statt. Und ist jetzt auch seit diesem Jahr mit dem Fokus auch extra mit Wassergewöhnungskursen und Schwimmkursen wirklich am See und am Freigewässer. Weil für viele von unseren Großeltern, sage ich jetzt mal, war das total normal, im See schwimmen zu lernen. Aber heutzutage lernen halt die meisten Kinder, ich weiß nicht, wie es bei euch war, viel nur noch im Schwimmbad schwimmen und gar nicht mehr im See. Und jetzt ist eben auch so ein bisschen der Ansatz zu sagen, okay, wir haben das Problem mit den Schwimmflächen, die Bäder werden geschlossen. Wie können wir denn nutzen, was wir haben? Also wie können wir Kinder ausbilden, befähigen oder auch generell Nichtschwimmer auch im See? Das ist für uns mit einem deutlich mehr Aufwand verbunden. Aber es gibt jetzt da Konzepte, auch so dieses Problem anzugehen und, sag ich mal, da vor die Welle zu kommen, um diesen Rückstau wirklich aufzuholen und da die Kinder auch wieder zu befähigen. Aber ein ganz toller Teil auch davon ist eben, sie haben super gute Videos gedreht und Anleitungen geschrieben, wie auch wirklich Eltern alleine mit ihren Kindern zu Hause schon üben können und oder im Schwimmbad, also selber ohne Schwimmkurs praktisch mit ihnen üben können und da schon aktiv was machen können. Da auch den Eltern so eine gute Hilfe an die Hand zu geben.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich sag mal, ein Schwimmbad jetzt mal einmal hinzugehen, ist ja nicht das Ding, aber es kostet ja auch, ne? Und der See ist frei verfügbar. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass er sagt, wir bieten das auch direkt im See an, weil das ist etwas, was ich erfahren durfte. Ich habe das ganz klassisch im Schwimmbad gelernt und ich habe heute eine absolute Herausforderung damit, wenn ich im See schwimmen gehe. Ne? Am Rand geht das alles,
ja.
Aber sobald ich dahin komme, wo ich den Untergrund nicht mehr sehe, dann wird's schwierig. Also da kommt auch so diese innere Panik dazu. Ne? Und von daher finde ich das ziemlich cool, dass ihr sagt, okay, wir bringen Kinder in den See und gewöhnen sie direkt an das Schwimmen da dran. Finde ich spannend.
Ja, genauso wie auch jetzt spezifisch für den Wörthsee finden das extrem wichtig, auch weil wir eben eine Seegemeinde sind, dass die Kinder da auch das Bewusstsein für haben und bieten schon seit einigen Jahren immer wieder einen Wassergewöhnungskurs, nennt sich bei uns Schwimmsicherheitstraining, an. Wo wir dann immer in zwei Gruppen, da kommen dann die Kinder zu uns, einen Tag lang mit denen wirklich Wassergewöhnungsübungen im See machen. Wie verhält sich mein Körper im See? Das ist ja auch was anderes wie im Chlorwasser, wenn ich den Boden nicht mehr sehe. Wie ist der Widerstand vom Wasser zu meinem Körper? Schon wirklich ab ganz früh, da dürfen dann die Kinder schon auch als Nichtschwimmer zu uns kommen. Wir machen das wirklich auch schon mit Kindern, die noch nicht richtig schwimmen können. So spielerisch die praktisch an das Seewasser näher hinführen. Und im zweiten Kontext dann eben auch, dass wir so ein Programm aufgesetzt haben, auch bei uns an die Grundschulen immer zu gehen und da auch dann mit den Kindern über Baderegeln zu sprechen, einfach so ein bisschen das Bewusstsein zu entwickeln, wie verhalte ich mich denn im und am Wasser.
Das ist doch ganz gut. Nimm uns doch da auch mal mit. Gib uns doch mal eine Nachhilfe für, wie verhalte ich mich denn eigentlich im und am Wasser? Weil, ich weiß nicht, ob das jetzt meine gerichtete Aufmerksamkeit ist. Ich habe das Gefühl, im Schwimmbad, ich weiß nicht, wie viele Unfälle da so passieren. Und wenn, dann höre ich das häufig eher aus einem See, dass da, und das ist für mich völlig unverständlich in meiner Vorstellung, dass irgendwie eine Person schwimmt und plötzlich ist sie weg und niemand findet sie mehr. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, woran liegt das und was können wir aktiv dafür tun, dass sowas nicht passiert? Wie verhalte ich mich da am See?
Ein ganz großer Faktor ist tatsächlich Selbstüberschätzung. Vor allem, wenn man es dem See nicht so gewöhnt ist und dann denkt, oh, das andere Ufer oder die Insel sieht ja gar nicht so weit weg aus. Ja. Das unterschätzt. Oder zum Beispiel auch im Fluss die Fließgeschwindigkeit unterschätzt. Und man denkt, ja, da kann ich ja mal schnell rüber schwimmen. Mhm. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Faktor, ist diese Selbstüberschätzung. Und auch dieser Drang, sage ich mal, einfach querfeldein über den See zu schwimmen. Wenn man da zum Beispiel jetzt nicht so ein fitter Schwimmer ist, dann sollte man lieber im Uferbereich, sage ich mal, lang schwimmen, hin und her schwimmen und vor allem niemals alleine schwimmen gehen. Wenn man längere Strecken schwimmen möchte, immer mit Bootsbegleitung oder Subbegleitung. Es gibt auch total super diese Bojen, die man sich umschnallen kann, dass man Schwimmende auch sieht, weil es gibt auch durchaus das Problem, dass einfach Schwimmende übersehen werden und das einfach dann dort auch zu Unfällen kommt.
Boje und Badekappe. Also wenn wir in den See gehen, wir ziehen eine Badekappe auf. Irgendwas Leuchtendes, dass wir mit der Boje, also wir haben eine farbliche Boje und eine farbliche Badekappe. Bislang ging es gut.
Sehr vorbildlich. Genau, also wirklich dieses Selbstüberschätzen ist ein massives Problem, auch zum Beispiel ein Sub zu überschätzen. Man sagt, man ist mit dem Sub unterwegs und ist ja ein Auftriebskörper und deswegen trage ich keine Schwimmweste. Aber wenn ich ins Wasser falle, kann so ein Sub sehr schnell weg sein, je nachdem, wie ich falle, sehr weit weg. Und da ist ein Problem zum Beispiel, sag ich mal, im Frühjahr, wo es schon sehr warm ist, temperaturmäßig, an der Lufttemperatur, weil das Wasser noch sehr kalt ist. und dann halt Leute zum Beispiel ins Wasser fallen und der Körper hat da eine sehr spannende Reaktion drauf, dass es dann wirklich auch bei Leuten zu, sag ich mal, Herz-Kreislauf-Problemen kommen kann. Und dann hat man diesen Schockmoment, wenn es im Wasser und dann ist das Sub aber weg. Und dann hast du ein Problem, ein Herz-Kreislauf-Problem und kannst dich aber überhaupt nicht mehr festhalten und kannst auch eigentlich nicht mehr hinschwimmen. Das heißt, das ist dann wirklich extrem wichtig, da zum Beispiel auch Schwimmwesten zu tragen. Und auch was du vorhin gesagt hast, Bell, genau richtig, nicht mit der Luftmatratze als Nichtschwimmer auf die Seematte. Also auch dieses Überschätzen von Auftriebsmitteln, die ich dabei habe. Also wir haben das auch schon beobachtet bei uns, dass dann Kinder eigentlich im Wasser, im Uferbereich, wo sie stehen können, spielen mit einer Luftmatratze und es ist sehr windig und die sind extrem schnell weg. Also da muss man sehr, sehr gut aufpassen, weil auch bei vielen Gewässern ist es ja nicht, dass es einfach zum Beispiel flach reingeht. Es kann ja auch plötzlich abfallen. Das heißt, da einfach schon präventiv zum Beispiel den Kindern Auftriebsmittel, so Schwimmflügel zum Beispiel anziehen. Und der andere Punkt, der einfach extrem wichtig ist, was wir alle machen können und beitragen können, ist einfach auf meine Umgebung und auf meine Mitmenschen achten. Wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, geht's der Person nicht gut? Die sieht irgendwie komisch aus, wie sie da am Wasser hängt. Die hängt irgendwie an der Boje dran. Also Fragen kostet nichts. Lieber einmal hinschwimmen oder mit dem Sub hinpaddeln und nachfragen, brauchen Sie Hilfe? Mhm. Weil wirklich der Fall ist, wenn ein Patient dann untergegangen ist, ja, eine See ist wahnsinnig groß und es ist wahnsinnig schwierig, genau zu sagen, wo ist eine Person untergegangen, wenn man jetzt nicht direkt daneben war und es beobachtet war. Man weiß nur irgendwo da. Ist das eine extrem große Fläche, die die Einsatzkräfte dann absuchen müssen. Das heißt, das ist eigentlich auch mein Appell zu sagen, schaut auf eure Umgebung und auf eure Mitmenschen und fragt lieber einmal mehr nach als einmal zu wenig.
Ich finde das total spannend. Man denkt immer, also auch bei der Bergwacht war auch das Thema Selbstüberschätzung, ne, und fehlende Navigation oder Kenntnisse über, also Ortskenntnisse, weil man sich einfach irgendwie auf Komoot oder Outdoor Active verlässt. Man denkt immer so, Selbstüberschätzung, das sind so Deppen. Aber mir passiert das auch. Also ich war bei euch im Wörthsee schwimmen und ich bin dann so 750 Meter in die eine Richtung geschwommen und dachte mir so, jetzt schwimme ich wieder 750 Meter zurück. Dann bin ich wieder am Ausgangsort. Und da habe ich umgedreht, festgestellt, es ist krasser Wind eigentlich. Und das leichte Hinschwimmen wird zu einem sehr anstrengenden Zurückschwimmen, weil ihr tatsächlich auch so kleine Wellen dann habt auf dem See, obwohl der See jetzt nicht so riesig ist. Ich war immerhin in Ufernähe, also ich hätte jederzeit, also es war glaube ich einen halben Meter Wasser unter mir, also ich hätte mich da jederzeit hinstellen können, aber es verleitet doch dazu. Also ich muss jetzt mal sagen, ich habe glaube ich noch fast keinen in der Schwimmweste auf dem SUP-Board am See gesehen. Also da trägt kaum einer eine Schwimmweste.
Ja, und da kommen halt noch viele andere Faktoren dazu, wie zum Beispiel im Hochsommer total überhitzt ins Wasser gehen, nur der Klassiker. Oder eben auch, wenn es total heiß ist, dann haben viele Seen einen extrem niedrigen Wasserstand. Ja, und dann der klassische Köpfer vom Steg, weil niedrigem Wasserstand. Das sind einfach so Dinge, die man eben vermeiden kann. Also auch wenn man vom Steg reinspringt, wie im Schwimmbad, gucken, ob jemand unten drunter schwimmt. Das sind einfach so ein paar Klassiker, die aber sehr, sehr viel einfach mit meiner Umgebungswahrnehmung zu tun haben. Also auf mich selber zu achten, ich gehe langsam ins Wasser, ich kühle mich entsprechend ab. Ich gucke auch, sag ich mal, kann ich da jetzt reinspringen oder gehe ich vielleicht lieber rein, wenn ich unbedingt reinspringen muss, möchte. Schaue ich, schwimmt da jemand unter mir, dass ich nicht auf eine Person drauf schwimme? Und auch entsprechend zum Beispiel, jetzt wenn ich Sportgeräte nutze, sei es jetzt Windsurfen, Wingsurfen, Elektroboot oder Ruderboot, einfach auf die Schwimmenden zu gucken, auf die Mitmenschen. Und das sind einfach diese Faktoren. Es gibt natürlich die klassischen Baderegeln, die sich jeder mal angucken sollte, aber vieles einfach meine Umgebungswahrnehmung, wie zum Beispiel bei Gewitter. Wenn ich ein aufziehendes Gewitter habe, einfach das Wasser verlassen. Aber eben auch, wenn ich krank bin, einfach nicht ins Wasser gehen. Oder ich gehe in den Bereich, wo ich stehen kann und kühle halt meine Beine ab. und schwimme aber nicht dann einmal den See quer durch.
Aber ich habe auch so einen Gedanken, weil du vorher gesagt hast, Rettungstaucher. Also ich bin ja auch getaucht und habe auch diesen Rescue-Diver-Kurs mal gemacht und Dive-Master und so weiter. Und da lernst du ja auch Techniken, wenn es dem Taucher nicht gut geht, sowohl unter Wasser, was nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, als dann auch an der Wasseroberfläche. Und da muss ich auch sagen, da muss man echt sein Hirn einschalten, weil das geht euch ja wahrscheinlich auch so. Wenn jetzt einer in Not wäre, würde man ja instinktiv hinschwimmen. Und die Person, das lernt man ja immer so bei den hier Rettungsschwimmerkursen, jemanden abschleppen. Aber das ist ja eigentlich genau das Falsche, weil die dich ja gerne dann unter Wasser drücken oder sich an dir festklammern oder sowas. Also wir haben dann gelernt, entweder so ein Swim-Device ihnen hinschieben, so ein Schwimmbrett oder irgendwas zwischen dir und dieser Person haben. Oder sogar so lange warten, bis die Person so erschöpft ist, dass sie sich nicht mehr wehren kann, dass du sie abschleppst, also kurz bevor sie dann ertrinkt. Oder tatsächlich, und das geht halt als Taucher sehr gut, wenn du eine Flasche auf dem Rücken hast, durchtauchen. Also unten durchtauchen und von hinten sich der Person nähern und sie dann abschleppen. Aber so also ich wüsste nicht, obwohl ich das weiß, ob ich das in so einer Stresssituation, ob ich mich daran erinnern würde oder ob ich nicht trotzdem einfach naiv auf die Person hinschwimme und dann wahrscheinlich unter Wasser gedrückt werde.
Ja, was du sagst, ist super wichtig und auch genau richtig. Eigenschutz für einen Rettenden ist immer oberste Priorität. Das geht immer vor. Und wenn ich jetzt privat unterwegs bin und ich sehe, da ist jemand in Wassernot und ich möchte dieser Person helfen, dann muss ich da gut drüber nachdenken, ob ich das machen möchte. Als allererstes muss man immer den Notruf absetzen, dass Rettungskräfte nachkommen, die professionell ausgebildet sind und natürlich dann auch die Person im Nachgang medizinisch betreuen können. Und was du gesagt hast, ist ganz richtig, immer irgendein Auftriebsmittel mitnehmen, sei es jetzt ein Sub, eine Luftmatratze oder in dem Fall, was wir halt haben, wirklich halt Material, was dafür auch hergestellt worden ist, ein Rettungsbrett oder ein Gurtretter. Auch wir als Rettungskräfte in der Wasserwacht haben sowas immer dabei. Und wir sichern unsere Retter auch immer ab. Also wir haben einen Neoprenanzug an, mit einer entsprechenden Weste nochmal drüber. Die haben beide Auftrieb. Wir haben einen Seil an uns hinten dran, das auch immer praktisch mal den Retter aus der Situation wieder rausholen kann. Und es ist ganz wichtig auch, wir lernen zum Beispiel, nennt sich Befreiungsgriffe, Techniken, wie schwimme ich einen Ertrinkenden an? Was mache ich, falls ich alles vorher falsch gemacht habe, Eigenschutz nicht beachtet habe, an die Person hingeschwommen ist, bin, ich habe ja vielleicht unter Umständen den Rücken zugekehrt, hatte kein Auftriebsmittel dabei und die klammert sich jetzt um mich rum. Wie komme ich da als Retter wieder raus? Und das ist wirklich eine Sache, die ist extrem wichtig und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Auch bei einer Rettung wieder die Selbsteinschätzung. Eigenschutz geht in dem Fall wirklich vor und es ist extrem wichtig und auch für uns als Retter extrem wichtig. Wenn wir in eine Situation kommen, dann evaluieren wir immer erstmal die Situation. Sei es jetzt auf Anfahrt gleich und dann halt vor Ort, wenn wir wirklich sehen, was ist denn das akute Einsatzgeschehen und wie gehen wir jetzt vor? Und wie schwimmen wir jetzt einen Patienten an? Und im Prinzip geht man immer so stufenweise vor. Man probiert erstmal einfach durch, sag ich mal, ansprechen, eine Person vielleicht zu beruhigen, auf sie praktisch einzuwirken, zu sagen, hey, vielleicht hier kannst du zum Ufer schwimmen, hast du einen Krampf, wie kannst du den Krampf lösen? Dann, dass man ihnen was zuwirft, wo sie sich festhalten können und vielleicht schon mal beruhigen oder runterkommen. Dann probiere ich vielleicht mit einem Boot hinzufahren oder mit einem Sub oder einem Brett. Aber wirklich die letzte Option ist wirklich, die ich als Person nähere mich mit einer ertrinkenden Person, weil die haben wahnsinnig Panik. Und das, was die wollen, ist, die wollen an die Wasseroberfläche und Luft kriegen. Das heißt, die drücken dich unter Wasser, weil sie kommen hoch an die Luft. Deswegen ist in dem Fall das Wasser dein Freund und du kannst unten drunter wegtauchen, weil sie wollen ja nicht unter Wasser. Und sie kommen dir nicht hinterher. Aber das ist wirklich schon ganz richtig, wie du das gesagt hast. Die sind wahnsinnig panisch und man muss da extrem aufpassen. Man liest es leider immer wieder, auch in den Nachrichten, dass irgendjemand in Not war, ein Schwimmer in Not und ein Retter, Rettenden und privat hinterhergegangen sind, ohne jetzt Ausrüstung und dann auch ertrunken sind. Und das will man natürlich vermeiden. Das heißt, Eigenschutz ist da extrem wichtig.
Auf der Straße gilt ja, jeder ist verpflichtet zu retten. Also ich habe erstmal eine erste Hilfe zu leisten. Gilt das auf dem Wasser auch? Und gibt es sowas wie einen Erste-Hilfe-Kurs fürs Wasser? Weil jetzt, wo du das so erzählst, wäre das ja total sinnvoll, dass ich das nicht nur für die Straße mache, sondern wenn ich häufiger mal am Wasser bin, dass ich eigentlich auch sowas mir mal drauf schaffe, dass ich dann in den Situationen, die ich hoffentlich nie brauche, weiß, wie ich mich dann, oder es zumindest mal gehört habe, wie ich mich zu verhalten habe.
Ja, das, was auf jeden Fall jeder in so einer Situation machen muss, ist ganz klar die 112 wählen, Notruf absetzen. Und ich habe ja schon gesagt, ne, sich selbst einschätzen, die Witterungsbedingungen einschätzen. Und was man dann auf jeden Fall machen kann, ist sich den genauen Ort des Untergangs merken, damit man den Einsatzkräften später genau sagen kann, da ist die Person untergegangen, damit die praktisch ein kleineres Suchgebiet haben. Und ja, es gibt sowas wie einen Erste-Hilfe-Kurs fürs Wasser, und das ist das deutsche Rettungsschwimmerabzeichen. Gibt es in verschiedenen Stufen, ist abhängig vom Alter. Die meisten Leute machen Rettungsschwimmerabzeichen Silber. Habe ich schon gesagt, ist zum Beispiel eine Voraussetzung für Sportlehrer, wenn die das, dass sie das haben. Aber das können wir natürlich jedem nur empfehlen, die viel am Wasser unterwegs sind, viel Wassersport betreiben, dass man diese Ausbildung macht, allein weil man einfach ein bisschen anderes Bewusstsein, sagen wir mal, theoretisch für auch die Gefahren am Wasser entwickelt und dann auch daraus folgend die Rettung. Selbstrettung und Fremdrettung.
Wobei es da, Entschuldigung, wahrscheinlich ähnlich wie beim Erste-Hilfe-Kurs ist, ne? Ich meine, ich habe auch irgendeinen DLRG, Silber, Bronze, weiß ich nicht, was ich habe. Das habe ich gemacht, da war ich 12.
Ja.
Wahrscheinlich ist es auch eine ganz gute Idee, das regelmäßig mal abzudaten und einfach vielleicht nochmal zu machen, um gerade wenn ich häufiger am See bin, dass ich da ein Gefühl dafür habe und zumindest in eine Routine irgendwie reinkomme. Entschuldigung.
Ja, ich hatte nur die Überlegung, es ist gut, dass wir das auch nochmal kurz sagen. 112 ist die richtige Telefonnummer, ne? Weil ich gerade überlegt habe, hat die Wasserwacht eine eigene Telefonnummer, aber es wird dann wahrscheinlich weitergeleitet. Aber kommen denn auch Menschen, also kriegt ihr Anrufe tatsächlich, die weitergeleitet werden, wenn ihr im Einsatzdienst, Wachdienst seid? Oder kommen da tatsächlich Leute vorbeigerannt und sagen, Hilfe, Hilfe, da ist was passiert, kommen Sie schnell mit?
Beides. Also im Prinzip ist ja die 112, das ist die integrierte Rettungsleitstelle, die wickelt ja alles ab. Den normalen Landrettungsdienst, Feuerwehr, und dann eben auch die Wasserwacht, weil wir sind normal Teil des Rettungsdienstes. Mhm. Wir sind ein integraler Bestandteil des Rettungsdienstes. Das heißt, im Notfall sind wir immer und zu jeder Zeit, Jahreszeit und also 24/7 über die 112 erreichbar. Und lieber bitte einmal zu viel als einmal zu wenig anrufen, wenn man sich nachts in der Dämmerung unsicher ist, ob man da gerade irgendwie Hilferufe vom Wasser gehört hat, dann lieber einmal zu viel als einmal zu wenig anrufen. Und wenn man dann anruft, dann nimmt dann die Leitstelle praktisch entsprechend die ganzen Informationen auf. Ganz klassisch die 5W-Fragen, die man dann beantwortet und alarmiert uns dann. Und dann klingelt bei uns in der Station, klassisch wie man das auch kennt aus Filmen, dann der Piepser, der Alarm geht und dann geben sie uns praktisch unsere Einsatzmeldung durch. Ja, dann ist das halt irgendwie ein Stichwort, zum Beispiel Wassernot 3, da sind 3 Personen auf einem untergehenden Boot, Schwimmer in Not, Surfer in Not, im Abschnitt XY.
Dann nimmst du deine rote Rettungsboje unter den Arm und läufst
genau,
los.
Genau, dann laufe ich Slow-Mo Baywatch-mäßig über den Steg, weil über Stege rennt man natürlich nicht, und springe ins Wasser. Dann geht halt der Piepser, bei uns der Alarm, Und dann holen wir erstmal die Einsatzinformationen ein. Was ist denn eigentlich passiert? Was ist das Stichwort? Wie viele Leute sind betroffen? Wo müssen wir hin? Und dann ist entsprechend die eingeteilte Mannschaft, die Wachmannschaft vor Ort, fährt dann mit dem Boot los oder geht zu Fuß los. Je nachdem, kann ja auch direkt vor der Station passieren. Und dann fahren wir da entsprechend an. Es kann aber auch sein unter der Woche, Wir arbeiten ja alle normal irgendwas anderes oder studieren oder wie auch immer. Haben wir auch Piepser. Das heißt, wir haben eine echte App auf dem Handy und da passiert genau das Gleiche. Unsere Station ist unter der Woche nicht besetzt. Und dann ruft jemand bei der 112 an und dann klingelt bei mir hier das Handy oder auch noch ein Piepser. Und dann fahren wir halt dann auch entsprechend zur Station, besetzen das Boot und behandeln dann entsprechend die Leute und arbeiten diesen Einsatz ab. Es kann aber auch sein, dass einfach Leute fußläufig vorbeikommen und sagen, ich bin irgendwie in eine Wespe getreten und mein Fuß ist dick oder mir geht's nicht gut oder Fahrradsturz, keine Ahnung, oder die laufen vorbei und sagen, da oben liegt jemand und braucht eure Hilfe. Das ist alles schon vorgekommen.
Eine Sache, die mir jetzt in Bezug auf den Winter einfällt, weil gerade auch absoluter Trend, es ist kalt, ich möchte mein Immunsystem stärken und ich habe von ganz vielen Seiten gehört, es ist eine super Idee, ins kalte Wasser zu gehen. Weil was darf ich denn dabei so beachten, dass ihr dann nicht bei dem Wetter auch noch raus dürft?
Also ja, Eisbaden ist ein totaler Trend. Das sehen wir bei uns auch. Wichtig ist eine entsprechende Vorbereitung und auf den Körper zu hören. Und man sieht da ja auch viele Videos im Internet, wo dann Leute irgendwie, keine Ahnung, 40 Sekunden oder mehrere Minuten dann gleich in dieses kalte Wasser gehen. Und es sind aber Leute, die trainieren das mit der Zeit. Und da ist wieder ganz wichtig, sich selbst nicht zu überschätzen, wenn man es machen möchte, sich langsam ranzutasten. Man sollte es auch nicht alleine machen, unbeaufsichtigt, in einem Bereich, wo man stehen kann. Für danach sofort warme Kleidung, die man wieder anziehen kann, mitnehmen. Und ja, nach wie vor zählt halt einfach auf den Körper hören und es nicht übertreiben.
Ist denn jetzt so die Winterzeit für euch so mal die Zeit zum Durchatmen, wo ihr dann gemütlich auf eurer Station sitzt und ein paar Plätzchen esst? Oder ist da jetzt so mit, ich weiß gar nicht, ob der See zufriert, ja, mit Schlittschuhlaufen oder Eishockey oder Curling auf dem See oder eben dieses Eisbaden, ist da tatsächlich was los, wo ihr gebraucht werdet?
Ja, also wir essen natürlich auch sehr gerne Plätzchen. Wir machen auch mit unseren Kindern immer Plätzchen und backen Plätzchen und verzieren die und das ist der totale Zuckerschock. Aber wir haben auch im Winter so viel zu tun. Also der Wörthsee friert immer mal wieder zu, aber viele Wasserwachten haben tatsächlich Seen, die wirklich immer zufrieren, jeden Winter. Und da haben wir dann auch Eiswache. Das heißt, dass man dann wie im Sommer, wo wir aktiven Wachdienst machen, am Wochenende und an Feiertagen, das dann eben auch im Winter macht, um eben im Notfall schneller vor Ort zu sein, falls ein See zugefroren ist. Und eben Leute auf dem See kommen zum Schlittschuhlaufen, Eishockey spielen, was auch immer. Da gibt es ganz unterschiedliche auch Sachen, die dann passieren können. Einfach, dass Leute stürzen natürlich auf dem harten Eis, diverse Brüche, Kopfplatzwunden, Prellungen und Bänderrisse. Aber eben auch natürlich der Fall, der auch häufiger eintritt und auch bei uns am See schon sehr oft passiert, ist, dass Leute wirklich auch ins Eis einbrechen. Weil das Eis ist eben sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Es hängt von extrem vielen Faktoren ab. Man kann auch nicht immer grundsätzlich sagen, wenn es jetzt hier auf der einen Stelle trägt, dann trägt es an der anderen Stelle auch. Weil es kann sein, dass da eine unterschiedliche Wasserströmung unten drunter ist. Da fließt ein Bach rein. Der Wind ist anders. Es gibt eine Stelle, die ist windgeschützt, die andere ist nicht. Es gibt irgendwelche Grundwasserquellen. Die Wassertiefe variiert. Das heißt, allein an einem See ist es schon extrem schwierig, das einzuschätzen, dass die Eisfläche da durchgängig ist. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, nur weil auf dem einen See Eis ist und es mich getragen hat, wird es mich auf dem anderen See auch tragen. Das heißt, es ist wirklich extrem schwierig und birgt extrem viel Gefahren, wenn man aufs Eis da geht. Und deswegen passiert es auch häufiger, dass dann Leute entsprechend einbrechen, weil sie eben zu früh aufs Eis gehen.
Gebt ihr so einen See frei oder haltet ihr euch da komplett zurück?
Wir geben den See nicht frei.
Weil ich habe so eine Erinnerung, dass bei uns in der Gegend, wo ich groß geworden bin, da ist die Stadt dann mal irgendwann, hat sie gesagt, ah, das hält. Und es ist dann mit ihrem Unimog da drauf gefahren. Hat nicht gehalten.
Das ist natürlich dann doof.
Nee, ist total doof. Ich meine, es ist ja total cool. Das macht ja super viel Spaß, ne? Im Freien Schlittschuhlaufen, Eishockey spielen. Aber auch da, ich kenne deine Antwort, gesunder Menschenverstand wahrscheinlich.
Genau. Gesunder Menschenverstand und gewisse präventive Maßnahmen einfach, wenn man aufs Freieis geht. Zum einen natürlich, wenn es halt wirklich sehr, sehr lange sehr kalt war, nicht geregnet hat zum Beispiel drauf, man relativ sicher sagen kann, dass das Eis eine gewisse Dicke so von 15 Zentimetern hat. Und dann geht es auch so Sachen wie, man kann zum Beispiel so Eispickel mitnehmen, falls man einbricht, dass man wieder aus dem Loch reinkommt, oder eine Trillerpfeife, um laut auf sich aufmerksam zu machen. Solche Sachen können wir einfach jedem nur empfehlen, mitzunehmen und dann sich natürlich auch damit beschäftigen, mit der Selbstrettung, falls ich selber einbrechen sollte, aber auch einer Fremdrettung, worauf muss ich denn achten, wenn ich jemandem helfen möchte. Und auch klassisch ist, ich höre, es knackt unter mir, was mache ich dann? Und auch damit wir da zum Beispiel sagen, ganz, ganz früh schon bei uns in der Region die Kinder zu sensibilisieren, gehen wir hier zum Beispiel auch an die Grundschulen und machen mit dem sogenannten Eistag, wo wir das wirklich üben und auch ein bisschen die Physik dahinter erklären, sagen, hier, du stellst dich mal auf eine Weichbodenmatte, stellst du dich jetzt mal drauf und dann können alle von der Seite gucken, wie weit man einsinkt und dann legst du dich mal drauf und man sieht, man sinkt irgendwie gar nicht ein. Um halt da auch das Bewusstsein schon mal zu stärken, wie verhalte ich mich denn auf dem Eis und was kann denn so passieren und auch wie helfe ich mir selbst und wie kann ich anderen helfen.
Jetzt haben wir über ganz viele Sachen gesprochen, die blöd laufen, aber es gibt ja bestimmt auch ganz, ganz viele schöne Situationen und schöne Momente, die du machst das seit du 14 bist, erlebt hast. Nimm uns mal mit, was sind denn so schöne Erlebnisse in der Wasserwacht?
Also es gibt ganz viele schöne Erlebnisse, sonst will ich es natürlich nicht so lange machen. Also das eine ist natürlich noch die Gemeinschaft und der Zusammenhalt. Und wenn man dann einen erfolgreichen Wachtag, sage ich mal, hinter sich hat und wirklich auch weiß, was man geschafft hat. Und das kann dann manchmal sein, einfach dankbare Angehörige, auch wenn eigentlich gar nichts passiert war. Sie haben irgendwie ihren, sag ich mal, keine Ahnung, Enkel vermisst, der schwimmen gegangen und eigentlich ist halt nicht wiedergekommen für 2 Stunden, der war einfach irgendwo Eis essen. So. Also eigentlich war gar keine Gefahr, aber natürlich sind sie super dankbar, weil sich die Leute natürlich extrem viele Sorgen gemacht haben. Es können aber auch, ich habe lange auch in der Jugendarbeit, hier war ich auch aktiv und es können dann auch einfach Kinder sein oder Eltern sein, die sagen, oh, mein Kind schwimmt jetzt viel besser, oder ein Kind, das dann zu dir kommt und du merkst, hat auf einmal keine Angst mehr vom See und macht da wirklich Fortschritte. Aber eben auch jugendliche Kinder, die wir selber in der Wasserwacht ausgebildet haben, die dann entsprechende, sag ich mal, Erfolgserlebnisse hatten und wirklich Leuten dadurch helfen konnten, durch das Wissen, was sie bei uns gelernt haben. Das ist einfach super, wenn man dann solche Geschichten mitbekommt. Also wir haben ein Jugendmitglied, das dann privat in München unterwegs war und da ist dann ein Mann umgefallen, bewusstlos lag an der S-Bahn und hat unser Jugendmitglied entsprechend das dann behandelt und in die stabile Seitenlage gelegt und da dann wirklich gute erste Hilfe geleistet und sowas, das beflügelt einen, sage ich mal, wirklich auch dann da weiterzumachen und die ganze Zeit reinzustecken.
Das heißt ja auch, ne, there's no glory in prevention. Also wenn ich es schaffe, die Leute so zu sensibilisieren, was du ja sagst, was einer eurer größten Anteile auch ist, ne, einfach Prävention, dann kommt es gar nicht zu solchen Unfällen. Und das finde ich unfassbar wichtig und merke ich ja auch, dass es die Momente sind, die dir dann in Erinnerung bleiben, ne, wo du sagst, das ist das Schöne, wenn dann jemand nachher ankommt und sagt, hey, ich kann plötzlich besser schwimmen oder leichter schwimmen oder ich habe keine Angst vorm See. Vielleicht sollten wir auch mal zu dir, dass du uns auch mal die Angst vorm See... Können wir in den Kinderkurs kommen, dass du uns die Angst vorm See nimmst?
Also beim Thema Pizza backen war ich schon kurz davor, meine Anmeldung auszufüllen für die Wasserwacht.
Ja, also man kann in jedem Alter bei uns einsteigen. Es gibt also für jeden was. Es gibt schon auch viele technische Ausbildungen, auch medizinische Ausbildungen, die man durchlaufen muss, wenn man auch einen gewissen Einsatzbereich einfach auch, sag ich mal, abdecken möchte. Aber man kann sich auch zum Beispiel einfach aktiv in der Jugend mit einbringen.
Das finde ich
auch
toll.
Ein ganz besonderer Fokus. Oder es gibt ja auch noch andere Bereiche im Roten Kreuz, wo man sich sonst auch noch engagieren kann. Aber bei uns kann man immer einsteigen, jedem Alter. Also es ist jeder herzlich willkommen.
Also ich muss nicht an dem See wohnen, sondern wenn ich bereit bin, da hinzufahren, kann ich bei euch mitmachen. Oder muss ich in dem Sprengel irgendwie angemeldet sein, um dann bei eurer Wasserwacht mitmachen zu können?
Also man muss nicht da wohnen. Also ich wohne auch nicht mehr am See. Und wir haben also auch Leute, viele von unseren Mitgliedern wohnen gar nicht mehr direkt am Wörthsee, sondern woanders oder inzwischen in München und kommen dann am Wochenende immer raus. Auch Mitglieder, die ein paar Jahre lang ganz woanders wohnen und aber dann trotzdem zum Wachdienst hier runterkommen in der Saison immer mal wieder. Und man kann einfach immer gucken, wenn man Interesse hat an der Wasserwacht, auf der Wasserwacht Bayern, kann man suchen nach Ortsgruppe in meiner Nähe. Da kann man einfach seinen Ort eingeben oder Postleitzahl und dann werden einem einfach alle Wasserwachtsortsgruppen in dem Umkreis einmal ausgeworfen. Da kann man so ein bisschen nachschauen, wo gibt's denn hier eine Wasserwacht, wo kann ich mal reinschnuppern.
Also das ist jetzt schon ein bisschen gefährlich. Ich bin schon ein bisschen angefixt. Also ich habe irgendwie immer zu wenig Zeit für all die Sachen, die ich in meinem Leben machen will. Ich brauche irgendwie mehrere Leben. Aber was ich so, eine Frage, die ich noch im Kopf hatte seit vorhin, die ich noch loswerden möchte, obwohl wir uns so langsam dem Ende zuneigen, ist, es klingt jetzt nicht so, als hättet ihr ein Mitglieder- oder Nachwuchsproblem. Was ist denn eure größte Herausforderung aktuell als Wasserwacht Wörthsee? Wo du sagst, da wäre Hilfe oder Unterstützung notwendig oder das müsste sich ändern, damit wir leichter unsere Arbeit machen können?
Ja, also wir haben tatsächlich das Glück, dass wir jetzt kein akutes Nachwuchsproblem haben. Aber ein Problem, was so ein bisschen damit Hand in Hand geht, ist, dass wir tatsächlich seit einigen Jahren mit einem, sag mal, Neubauprojekt kämpfen bei uns probieren, da unsere Station neu zu bauen, die wir haben. Der Hintergrund ist, dass wir früher mal 2 Stationen an unserem See hatten und uns jetzt auf eine reduzieren mussten vor ein paar Jahren aufgrund der Baufälligkeit der anderen Stationen. Und wir haben ja zum Glück viele Mitglieder, aber uns fehlt einfach der Platz. Wir können dort zum Beispiel keine Jugendgruppenstunden durchführen, auch keine Ausbildungen wirklich, weil die Räumlichkeiten einfach viel zu klein sind. Man kann natürlich einmal auf draußen ausweichen, aber das geht auch nur einen beschränkten Jahreszeitraum. Und zusätzlich haben wir wirklich das Problem, dass wir einfach auch aufgrund der Bausubstanz mit einigen Problemen zu kämpfen haben, mit Materialschäden, da wir unser Material nicht entsprechend lagern können und eben auch dann zum Teil einfach Räumlichkeiten für uns nicht nutzbar macht. Und das ist einfach ein Zustand, der eigentlich unhaltbar ist und wir da wirklich seit Jahren an der Umsetzung arbeiten. Und wie man sich vorstellen kann bei so einem Neubauprojekt, sag ich mal, in einem ehrenamtlichen Kontext ist das auch mit gewissen Aufwänden verbunden und da sind wir einfach natürlich gerade dabei, entsprechend für Finanzierung uns darum zu kümmern, dass wir das auch wirklich jetzt zeitnah realisieren können, um dann wirklich da auch, sag ich mal, so unsere Arbeit machen zu können, dass wir nicht einfach permanent mit Materialschäden zu kämpfen haben, Unterkunft für unsere Jugend suchen müssen. Unsere Station ist zum Beispiel überhaupt nicht richtig isoliert und beheizt. Ich habe ja vorhin kurz erzählt, wir sind auch im Winter im Einsatz. Und das heißt, da haben wir dann erstens kein fließendes Wasser. Wir müssen dann mit Heizlüftern unsere Station heizen und frieren dann. Und unsere Mitglieder können sich zum Beispiel gar nicht richtig aufwärmen nach Einsätzen, das ist in der Nebensaison oder im Winter. Dass wir halt einfach auch, sag ich mal, für unsere Mitglieder da eine Räumlichkeit schaffen, die sie auch da unterstützt, sage ich mal, in ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Genau, das ist unsere größte Herausforderung, mit der wir aktuell zu kämpfen haben.
Okay.
Das heißt, ihr seid auf Unterstützung angewiesen. Was kann ich denn tun? Also zum einen finanzielle Unterstützung ist wahrscheinlich immer herzlich willkommen. Wo und wie richte ich mich da an euch, wenn ich sage, ich finde das super, ich mag euch da finanziell unterstützen? Und was kann ich vielleicht auch so an einem lauen Sommertag tun, worüber sich die Leute der Wasserwacht vor Ort freuen?
Genau. Also Spenden ist ein essentieller Bestandteil auf jeden Fall von unserer Finanzierung. Und da kann man immer ganz konkret auch bei der Wasserwachtsortsgruppe vor Ort spenden. Man kann auch zum Beispiel gezielt nachfragen, vielleicht sammeln sie zweckgebunden für irgendwas, sei es zum Beispiel eine neue Animationspuppe oder neue Neoprenanzüge. Da, wenn man sagt, man möchte ganz spezifisch was spenden und wissen, was mit seinem Geld passiert. Da kann man immer mal nachfragen, freuen sich immer. Und worüber man sich natürlich auch mal so im Sommer freut, wir freuen uns, wenn uns mal jemand ein Eis vorbeibringt, wenn es irgendwie 36 Grad hat und wir den ganzen Tag da sind. Und natürlich freuen wir uns auch mal, wenn einfach Leute kommen und uns erzählen, wo wir ihnen vielleicht geholfen haben. Einfach so der Dank, das ist auch immer sehr, sehr viel wert für uns, wenn man sagt, aber man möchte sich wirklich da finanziell auch beteiligen. Nach wie vor wieder einfach mal gucken, wenn ich sage, ich möchte es bei mir regional machen, was gibt's denn so bei mir in der Nähe für eine Ortsgruppe? Kann ich bei denen auf den Webseiten gucken? Die haben auch ganz viele Ortsgruppen, haben auch Social Media Auftritte und da findet man eigentlich immer die Informationen, um da auch lokal zu spenden.
Mhm. Ich habe jetzt auch schon parallel mal gerade nachgeguckt, also wasserwacht-wörthsee mit th.de, das wäre eure Webseite. Da ist auch ein ganz großer Spenden-Button. Ich werde gleich mal nach dem Podcast auf den Ausbildungs-Button klicken. Ansonsten gibt's auch www.wasserwacht.bayern für alle, die in Bayern wohnen, oder guckt einfach mal nach, je nachdem in welchem Bundesland ihr wohnt, welche Wasserwacht bei euch ums Eck ist.
Genau.
Und vor allem die Wasserwacht freut sich immer dann, wenn sie mit dem Eis bei euch sitzen kann und nicht los muss, um euch zu retten. Von daher, das, was die Jule so erzählt hat, vernünftiger Menschenverstand, überschätzt euch nicht, achtet auf die Baderegel, achtet auf euch und euer Umfeld. Und das ist wahrscheinlich das, wo ihr der Wasserwacht am meisten mithelfen könnt, indem ihr einfach dafür sorgt, dass ihr euch nicht in dumme Gefahren begibt, die unnötig sind.
Ja, und ich fand auch das gut, was du gesagt hast, dieses, ihr evaluiert erstmal eine Situation, wenn ihr kommt, ne? Also ich neige schon dazu, dann irgendwie so der Typ Hektiker und panisch irgendwie helfen zu wollen, aber auch beim Tauchen habe ich diese Regel gelernt, stoppen, atmen, denken, handeln. Also man stoppt erstmal, dann unter Wasser ist erstmal sein Atem in den Griff kriegen, wieder beruhigen und dann nachdenken und dann erst handeln, statt sofort zu handeln und danach zu denken. Also diese 10 Sekunden Denken, glaube ich, sind immer drin, bevor man handelt.
Genau. 10 für 10 nennen wir das. 10 Sekunden einmal reflektieren für die nächsten 10 Minuten im Einsatz.
Oh, da habe ich ja einfach mal intuitiv die richtige Zeitangabe gewählt mit den 10 Sekunden. Wir haben immer noch 3 Sätze am Ende für jeden Gast, den er oder sie vervollständigen darf. Dürfen wir dir die Sätze auch geben, Jule?
Na klar, sehr gerne.
Jetzt heißt der Podcast ja irgendwas mit Sport. Wassersport und Wasser, also auch die Wasserwacht hat ganz viel mit sportlichen Aktivitäten an der frischen Luft zu tun. Wir haben jetzt gar nicht so sehr über Sport an sich gesprochen. Trotzdem hast du am Anfang gesagt, du bist ein sehr wasserliebender Mensch. Was ist denn Sport für dich?
Sport ist für mich immer ein super Ausgleich, um aus meinem Kopf rauszukommen und mich ein bisschen auszupowern. Und aber auch ganz viel mit Spaß verbunden, weil sonst würde ich es nicht machen. Also Sport, der mir keinen Spaß macht, den mache ich auch nicht.
Was machst du denn so an? Was ist so gerade dein Ding?
Also abgesehen natürlich vom Wasser und Schwimmen, tanze ich super gerne. Also ich habe viele Jahre lang Salsa gemacht. Und da bin ich mich gerade so ein bisschen am Umorientieren, aber im Prinzip alles, was mit Tanzen zu tun hat, bin ich totaler Fan. Ich gehe super gerne in die Berge, wandern, draußen einfach in der Natur. Wenn ich das auch nicht schaffe, ich probiere eigentlich jeden Tag rauszugehen und zu spazieren mindestens oder dann halt mal den Weg zur S-Bahn zu gehen und nicht mit dem Bus zu fahren oder mit dem Fahrrad. Und sonst, ja, tauchen ist ja auch ein Sport. Ja. Das auch, bin ich auch Taucherin, bin ich auch sehr gerne mit Tauchen immer.
Cool.
Gibt es die Wasserwacht an einem Bergsee? Das wäre doch eigentlich eine ideale Verbindung, oder?
Es gibt durchaus Wasserwachten, die an einem Bergsee sind, wie am Wörthsee nicht tatsächlich. Aber da gibt es durchaus Potenzial für Leute, die da sowohl bei der Wasserwacht als auch bei der Bergwacht Interesse haben. Also gibt es auch Leute, die da doppelte Mitgliedschaft haben, wo man dann beides machen kann.
Ich finde vor allem See so sympathisch, weil obwohl ich Taucher bin, auch als Divemaster eine Saison gearbeitet habe, ich werde seekrank bei Wellen und da wäre ein See ja da doch besser für mich.
Für seekrank? Für seegut?
Seekrank, ja. Aber wahrscheinlich ist das besser.
Kommt auch Wellen, je nachdem wie windig es so ist.
Ach so. Ja, okay. Das könnte sonst noch mal eine Problematik werden. Aber was wäre denn dann, das wäre der zweite Satz, deine nächste persönliche Herausforderung im Sport?
Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport wäre tatsächlich wieder eine Mehrtagestour zu laufen. Also ich habe jetzt dieses Jahr die erste gemacht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Einfach aufgrund von medizinischen Vorerkrankungen bei mir war ich da sehr begeistert, dass das so gut funktioniert hat mit meinem Körper, wie ich das wollte. Und deswegen gerne nochmal und gerne dann auch nochmal länger.
So irgendwas Spezielles im Kopf?
Noch nicht, da bin ich in der Planung. Auf jeden Fall Ideen gibt es schon.
Okay, cool. Cool. Und du hast ganz, ganz viele Impulse mitgegeben. Jetzt zum Ende hin ein Impuls, den ich anderen an dieser Stelle noch weitergeben möchte, weil er mir so wichtig ist, ist?
Es wirklich achtet auf eure Mitmenschen. Nicht nur, wenn ihr am Wasser unterwegs seid oder an den Bergen, sondern einfach grundsätzlich einfach aufeinander zu achten. Und das kann jetzt wieder im Kontext der Wasserwacht und im Wasser extrem viel proaktiv auch schon mal helfen, wirklich.
Absolut. Manchmal würde ich mir das auch am Lidl an der Kasse wünschen. Genau das. Also es ist in allen Lebensbereichen, darf ich mal auf meine Mitmenschen achten.
Wenn du demnächst dann mit der Schwimmweste im Lidl an der Kasse stehst, dann weiß ich Bescheid. Ja. Ja, also vielen Dank, Jule. Es war wirklich mega spannend und also ich bin schon ein Fan jetzt und wahrscheinlich auch einige, die jetzt zugehört haben, sind auch Fans. Guckt einfach mal bei euch, wo ist so eine Wasserwacht und ja, mich würde auch mal interessieren, wer von euch macht eigentlich ein Ehrenamt und was genau macht ihr da eigentlich? Weil das ist ja auch so, ne, man spendet mittlerweile Geld, spenden noch die einen oder anderen, aber Zeit spenden ist so in dieser hektischen Welt irgendwie ja auch nicht mehr so selbstverständlich geworden. Ich spende eigentlich immer lieber Zeit als Geld, aber ich habe auch zuletzt, da muss ich mich selber an die Nase fassen, auch keine Zeit mehr gespendet. Das ist, glaube ich, jetzt wieder ein guter Reminder. Aber danke, Jule, auf jeden Fall, dass du uns heute deine Zeit gespendet hast für dieses Podcastgespräch.
Ja, sehr gerne. Ich sag vielen Dank für die Einladung. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß bei euch.
Ja, vielleicht sehen wir uns ja auch mal am Wörthsee. Ich würde es jetzt aktuell nicht ausschließen. Ich bin immer sehr begeistert. Ich muss da mal gucken, was dann meine Anfangseuphorie, wie lange die dann so anhält. Aber auf jeden Fall ist der Wörthsee im Rahmen unseres Radradiuses. Also von daher, vielleicht kommen wir einfach mal vorbeigeradelt.
Du bist herzlich willkommen, einfach auch mal da an die Station vorbeizukommen und dann Hallo zu sagen.
Wir sprechen dann ab, wann es diese Pizza gibt bei euch.
Genau. Je nachdem, mit wem man Wachdienst hat, kann das durchaus in der Mittagspause der Fall sein. Pause. Da geht gerne der Piepser.
Okay, ja, Klassiker. Dann bin ich gespannt, wann es uns an den Wörthsee verschlägt, ob mit Pizza oder ohne Pizza. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt deutlich gebildeter, was die Arbeit von der Wasserwacht betrifft. Und ich freue mich schon, wenn ich dann das nächste Mal die Wasserwacht treffe hoffentlich nicht in Action, sondern ganz gemütlich mit dem Eis von netten Touristen am See in der Hand. Und ja, lasst uns mal gerne ein Feedback da auf Instagram unter Anselm Mors oder bei mir unter Weltenbummlerin on Tour, was eure Gedanken dazu sind und ob ihr ein Ehrenamt macht. Das würde mich in der Tat mal sehr interessieren.
Die Frage finde ich super spannend, was für ein Ehrenamt ihr so macht.
Könnte ja auch eine neue Podcast-Folge werden.
Und naja, ich sehe schon, also bei Belle spielt das Eis eine ganz zentrale Rolle. Sie möchte jetzt sogar schon selber da sitzen und möchte Eis geliefert bekommen. Also ab sofort, wenn wir am See sind, wenn ihr Belle seht, drückt auch ihr ein Eis in
ein Danke dafür, dass ich nichts gemacht habe bisher. Ja.
Genau. Also, Jule, ganz, ganz vielen Dank nochmal und wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Irgendwas mit Sport mit Belle
und Anselm. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Ciao.